Ich lese aus dem Kapitel Römer 8 von Vers 18 bis Vers 30. Wir haben ja die letzten beiden Sonntage die ersten Verse gelesen und werden am nächsten Sonntag noch den letzten Abschnitt aus diesem Kapitel lesen. Hoffnung für die Schöpfung überschrieben und Gewissheit des Heils. Da geht es jetzt um die Frage, die Ihnen ja auch oft gestellt wird: Wie kann Gott das zulassen? Warum gibt es so viel Leid, so viel Tränen in der Welt? Haben Sie versucht, schon mit Ihren weisen Erklärungen eine Antwort darauf zu geben? Es gibt nur die, die Paulus hier gibt in Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Er gibt überhaupt keine Erklärung fürs Leiden. Die Warum-Frage können Sie nicht beantworten. Er sagt nur, es ist unvergleichlich gegenüber dem, was wir einmal in der Herrlichkeit erfahren. Und das ist die einzige Antwort. Vertröstung, aber eine echte. Gott sei Dank, keine materielle Lösung dieser Welt, die doch vergeht. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung, das ist die ganze Welt, der ganze Kosmos, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, als erste Rate. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und es steht jetzt in dem ganzen Zusammenhang, dieser schweren Weltleiden, das muss zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, der Prototyp für viele andere. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber auch berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. In den letzten Jahren ist das Land als Reiseland ein wenig zurückgerückt, wegen der dauernden Bürgerkriege, das ist der Libanon. Und dort liegt der größte von Menschen je behauene Stein, wo die Hisbollah, jene Terrororganisation, ihr Hauptquartier hat in Baalbek, hat man ihn aus der Erde ausgegraben. Einen riesen Steinblock, so etwa 4 auf 5 Meter, aber das Ganze über 21 Meter lang. Und wenn man da davor steht, muss man sagen, wie haben die vor 2000 Jahren solch einen Stein, kann man ausrechnen, mit 1000 Tonnen bewegt. Die hatten doch keine Traktoren, keine Maschinen, keine Kranen, kein Dynamit. Ganz einfach, mit den natürlichen Mitteln der Hebelkraft. Ein Flaschenzug, solch eine Riesenlast, bewegt. Da wollte man sagen, sowas bräuchte man im täglichen Leben, wenn man solche schweren Lasten oft zu tragen hat. Und man spürt, meine Kraft reicht nicht. Wenn ich sie so jetzt sehe, durch die Reihen durch, und ich weiß, wie viel Lasten auf ihnen liegen. Und wir fühlen uns auch sehr hilflos, wenn wir ihnen Mut zusprechen wollen. Manchmal kriegen wir gar kein Wort über die Lippen, weil wir sagen, angesichts dieser schweren Last, wir können das auch nicht bewegen, das liegt in ihrem Leben drin wie so ein riesiger Felskoloss. Aber es gibt einen Hebel, mit dem sie alles hochkriegen, alles. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Blick auf Jesus Christus, der hebelt jede noch so schwere Last aus. Das ist wichtig. Darüber möchte ich heute zu Ihnen reden. Es gibt ja manche Leute, die reden immer wieder uns vor und sagen, wenn du Christ bist, hast du keine Probleme mehr. Da gibt es keine Krankheit mehr, wenn du richtig glaubst, wie die Leute meinen. Dann gibt es keine Schwierigkeiten mehr, keine wirtschaftlichen Probleme mehr, dann löst sich alles. Dann hast du Geld, dann hast du Gesundheit, bis zur letzten Minute deines Lebens überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Dass das nicht in der Bibel steht, das müsste eigentlich jeder merken. Aber das Schlimme ist bei denen, die so reden, dass sie sich um das Schönste im Glauben betrügen und um das Wichtigste, nämlich wir müssen dauernd uns mit diesen Lasten auseinandersetzen. Natürlich liegen sie in unserem Leben. Schwere Lasten, untragbare Lasten. Man kann nicht einfach sagen, sie sind nicht da. Aber das ist ein Erleben, wenn man merkt, man kann im Glauben diese schweren Lasten bewegen. Man kann sie überwinden, man kann sie auf die Seite bringen, man kann drüber wegkommen. Das zeigt uns die Bibel, das Evangelium auf vielfache Weise. Und darum wollen wir das heute Morgen auch ein wenig lernen. Ich möchte zuerst als Überschrift, so als Merksatz mal formulieren, die Leiden sind unser Bewährungsfeld. Die Leiden sind unser Bewährungsfeld. Wahrscheinlich können Sie sich jetzt auch ein wenig vergegenwärtigen. Wir wollen also uns das recht konkret vorstellen und denken jetzt einmal an Menschen, die wir kennen, die schwer leiden. Da gibt es ja Leiden, die auch über Christen kommen. Das hätte man früher gar nicht gedacht, dass Menschen so schwer durch müssen. Ob das Schmerzen sind, ob das Böses ist, das einem widerfährt, ob das Enttäuschung mit Menschen ist, das ist so unheimlich. Und wenn man das miterlebt und mit sich drunter stellt, dann muss man sagen, Leiden ist so dunkel, so rätselhaft, so sinnlos. Man kann gar nichts anderes mehr denken. Das haben ja alle Leute sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Evangelium, wir sagten das schon am letzten Sonntag, Jesus hat sich wie niemand sonst mit dem Leiden beschäftigt. Keine Religion der Welt geht so tief mit dem Leiden. Aber reden wir zuerst einmal von dem, was Menschen auf das Leiden antworten. Da gibt es eine verbreitete Antwort, die ist fast ein Aberglaube. Das ist so eine Naturreligion, die bei allen drin sitzt. Doch das Denken, ich sehe das selbst bei Gesprächen im Krankenhaus, bei ganz unchristlichen Leuten, dass sie sagen, das ist irgendwo Vergeltung. Da holt mich was im Leben ein, das ist ein uralter Aberglaube. Leiden hängt mit der Schuld meines Lebens zusammen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie wach werden über Ihre Schuld, aber ich bin froh, dass Jesus das einmal, das war damals bei dem Blindgeborenen, für alle Zeiten klargestellt hat, dass das Leiden nichts mit meiner einzelnen Schuld zu tun hat. Also ich kann nicht sagen, ich muss da hindurch, weil ich früher bei meiner Mutter so ungehorsam war oder so, nicht? Sondern das Leiden gehört zu dieser Welt, zu diesem irdischen Leben. Das ist eine Natürlichkeit. Und das ist einmal wichtig, dass man das völlig klar sieht. Wenn wir im Glaubensbekenntnis die Zeit, die Jesus in dieser Welt gelebt hat, bekennen, dann machen wir das ja mit dem kleinen Sätzlein, dass wir das alles zusammenfassen, diese 3 Jahre irdischer Wirksamkeit, gelitten. Gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist irdisches Leben, gelitten. Ich habe einen Freund, der hat ein großes Missionswerk aufgebaut mit Hunderten von Mitarbeitern, ein begnadeter Bibellehrer. Der ist über Nacht so krank geworden in seiner Seele, in der Depression, dass er in eine Nervenklinik musste. Und da trifft er eine Christin und die hat so das gesagt, was so viele denken. Die sagte, dass ich sie hier treffe, das hätte ich nicht gedacht und dann noch als Patient. Und er hat nur gesagt, warum nicht? Uns kann morgen jede Krankheit treffen. Sie können Gott danken, wenn wir nicht geisteskrank sind. Warum nicht? Das ist unser Verdienst. Oder Krebs. Oder seelische Krankheiten. Da hat mich ein afrikanischer Bischof besucht und wir tauschten uns aus über unsere Familien und über die Kinder. Und ich sage, wie geht es Ihren Kindern? Ach, das ist schwer. Meine Tochter ist krank. Ja, und was hat sie denn? Ja, AIDS. Und ihr Mann auch. Und was ist mit den Kindern? Das 13-jährige Mädchen hat sie nicht, aber das 7-jährige ist auch schon ausgebrochen. AIDS. Und plötzlich trifft es Christen. Gläubige Christen, bekennende Christen. Weil das Leiden zu dieser Welt gehört. Das Leiden gehört zur Welt, weil die Schöpfung nicht mehr in der ursprünglichen Harmonie ist. Das ist ja in dem Wort von Paulus klar drin, mit dem Sündenfall. Mit der Trennung von Gott ist alles in einen großen Widerspruch geraten. Und nun ist so viel, was eigentlich schön sein könnte, für uns belastend. Und die Todesmächte sind los, die Zerstörungsmächte können wüten. Und die schlagen hier und dort zu, wie zufällig, wie schicksalshaft kommt das. Und wenn einer dann wirklich nochmal so keck daherredet und sagt, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du nicht mehr krank, da möchte man ganz makaber grinsen und sagen, pass auf, bald hat es dich auch erwischt. Dann ist dein Mund nimmer bereit, so billig daher zu plappern. Aber es ist ja eine andere Art noch, wie wir über das Leiden reden, und das ist das Heidentum. Das Heidentum nimmt auch das Leiden und das verfällt dann immer wieder über dem Leiden in die totale Verzweiflung. Der griechische Tragiker Sophokles, der hat dann auch gesagt als ein Ungläubiger, was hat er gesagt? Die Welt ist so schlimm, die ist so schlecht, dass es das Beste ist, man wird gar nie geboren. Das Beste ist, ich zitiere ihn wörtlich, nicht geboren werden oder bald sterben in der Kindheit ist das beste Schicksal. Wenn wir auf der Erde heranwachsen, erwartet uns Leid und Kummer. Nein, das ist ein Quatsch. Wir Christen sehen viel mehr von der Welt. Sondern wir wissen, dass hier und da Gott das Leid auch streut und zulässt, auch in unserem Leben, auch um uns herum bei Freunden. Und jetzt auf einmal wollen wir merken, dass er dieses Leiden, er Jesus dieses Leiden getragen hat, damit wir durchdringen, überwinden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und das, was uns bleibt, ist immer wieder, dass wir vorwärts gehen. Das Wort, das hier steht, mit der sehnsüchtigen Erwartung, das heißt eigentlich das Gleiche wie ein Läufer im Neckarstadion, der beim Zielfoto den Kopf weit vorausstreckt, damit er der Erste ist. Ich will hindurchdringen. Das Leiden selbst bleibt so belastend und schwer, wie wir es kennen. Aber ich darf vorwärts blicken. Das ist ein Durchgangsstadium und wir gehen auf die neue Welt Gottes zu. Da redet Paulus von der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. kann es jetzt immer nur in Geschichtchen erzählen und ich meine immer wieder, die sind eben doch dann sprechend und Sie können es vielleicht dann noch ergänzen durch irgendwelche Erfahrungen, die Sie auch schon gemacht haben oder die Begegnungen, die Sie mit anderen gehabt haben. Jörg Braun, der früher das Volksmissionarische Amt unserer Landeskirche hatte, war viel in Brasilien gereist und da schreibt er in einem seinem Büchlein, wie er dort die versprengten deutschen Auswanderer besucht hat. Die sind ja mal da hinübergegangen nach Brasilien in der großen Erwartung, das große Geld zu machen im Land der Freiheit. Und da lässt sein Begleiter den VW halten und sie gehen durch die Bananenstauden einen Berg hoch und da ist eine kleine, zerbrechliche Hütte, ganz armselig. Und da steht ein Mann da, ausgemergelt, voller Schmerzen und gichtkrank, lehnt er an der Wand. Joachim Braun sagt, ich wusste auch nicht, was ich dem von Trost sagen sollte. Fern der Heimat und keine Hilfe da und allein. Und sagt dieser Kranke, ich halte dafür, dass dieser Zeitleiden nicht wert sei, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Einen anderen Trost haben sie auch nicht. Und es löst sich viel in dieser Welt nicht auf. Wenn Sie einmal das durchschauen bei den Liederdichtern, ob Sie den Paul Gerhardt nehmen mit seinem herrlichen Lied, warum sollte ich mich denn grämen? Da singt er doch auch über den Gräbern. Oder Johann Heermann, der in Schlesien lebte, die Gemeinde dezimiert wurde von einer schrecklichen Pest. Er selber war so krank im Hals, dass immer wenn er predigen wollte, er war erfüllt. Es hat nur gewirkt, irgendwas war krank in seinen Bronchien, aber er hat das Lied gedichtet, das Osterlied. Wie tief Kreuztrübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand, wer mich will halten, wird zu Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt, wenn mir gleich alle Welt stirbt ab genug, dass ich Christus bei mir hab. Halleluja. Leiden sind Bewährungsfelder. Und wir haben uns, ich weiß das, ich gehöre ja auch zu dieser jungen Generation, die getroffen war vom Spott des Marxismus, dass wir immer gesagt haben, wir wollen nicht zukünftig reden. Doch, wir müssen zukünftig reden. Es ist noch eine kurze Zeit, dann sind wir alle auch hindurch durch dieser Zeit leiden in der Herrlichkeit. Aber wir dürfen nicht müde werden. Jetzt das Nächste, was ich gliedern will. Alles muss zum Besten dienen. Alles muss zum Besten dienen. Jetzt möchte ich mal ganz klar auch feststellen, es gibt manche unter uns, die leiden nicht. Und ich habe auch etwas gezögert, ob ich noch einmal so das Leiden in den Mittelpunkt stellen darf. Aber es ist ja hier auch im Wort Gottes, im Evangelium, so in der Mitte. Viele junge Leute, die wissen gar nicht, was Kranksein bedeutet. Die Besten von Lebenskraft und Stärke, die haben Erfolg. Fortwährend, denen werden die Preise nachgeschleppt in der Schule und denen fällt alles in den Schoß. Sie freuen uns mit ihnen und gratulieren ihnen von Herzen. Aber die haben dann umso mehr Kraft, auch einmal hinzuhören, ganz genau hinzuhören, wie schon im Nebenhaus, im Nachbarhaus, geseufzt und gestöhnt wird. Und Paulus sagt, er hat nie behauptet, alle Christen leiden, aber wir sollen mitleiden und hören, wie in der Welt geseufzt wird. Und das ist Christenart, ganz genau hinzuhören. Und Paulus macht das in so eindrücklicher Weise, wie er die Leiden der Schöpfung hört. Und sagt, diese ganze herrliche Schöpfung, die leidet an diesem tiefen Fall, Sündenfall. Und da denkt doch an das Sterben in der Tierwelt. Das muss man richtig lernen einmal und sagen, das ist tatsächlich so. Wer am besten beißen kann, der ist der Sieger. Und wer der Stärkste ist, der drückt alle anderen weg. Und wenn Sie durch den Wald gehen, in der Morgenfrühe und die Rehe kommen, dann rennen die vor Ihnen weg, weil Sie meinen, Sie seien ein Mörder. Dann sagen Sie, ich tue doch denen nichts. Die Angst der Kreatur. Und die ganze Welt ist nicht diese schöne Welt, wie wir sie oft sehen, sondern dahinter steht diese Angst, diese Todesangst, die ja auch uns so belastet und die uns so beschwert. Und das ist eine große Not. Was können wir denn da tun? Wir sollen wissen, dass alles drängt auf die Weltvollendung.
Und in der Tat, da haben wir in diesen Zeiten auch in unserem Glauben ein wichtiges Stück des Evangeliums vergessen. Unser Glaube ist die einzige Zukunftslösung für die Welt. Karl Heim hat früher mal ein Buch geschrieben, das können Sie sich wieder hernehmen, Jesus, der Weltvollender. Jesus wird einmal die neue Welt herbeiführen. Die Welt ohne Tränen, ohne Leid. Und wir sind ja gar nicht so weit von ihr weg. Auch wenn wir die Wiederkunft Jesu nicht erleben sollten, da ist es gar nicht mehr weit, weil nur durch den Todesvorhang hindurch diese neue Welt vor uns steht. Und da gebraucht Paulus wieder dieses Wort vom Harren. Alles hat darauf, das Wort Harren ist nicht gerade ein neumodisches Wort, aber das liegt daran, dass wir die Sache nicht mehr kennen. Das heißt ganz zielsicher auf das Warten. Wir warten ganz ungeduldig, dass das kommt. So wie der unter Ihnen, der sich ein Häuschen gekauft hat. Und sagen, in 4 Wochen ist es soweit, dann ziehe ich um. Es dauert gar nicht mehr lang, obwohl Sie eine schöne Wohnung haben. Aber sagen, das wird ja schön. Da in der neuen Wohnung, Ihre ganzen Gedanken sind schon darauf gerichtet. Es ist ganz schlimm, dass wir alle so rückwärtsgewandte, irdische, materialistische Leute sind, unseren ganzen Glauben immer nur vom Heute klären wollen. Wir brauchen diese Zukunftshoffnung, diesen Zukunftsblick und müssen das auch richtig einordnen können. Ganz ähnlich, wie es dann im Psalm 73 beschrieben ist, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ganz gleich, was da in meinem Leben auch geschieht, ich lege das einfach mal zurück. Man kann ja auch immer stehen bleiben. Sie wissen das bei der Trauer. Ach ja, jetzt ist mein lieber Mann immer da. Oder ach, unser Haus ist zerstört im Krieg oder in der Flucht, wir haben das verlassen. Oder seit dem Autounfall bin ich wirklich nicht mehr, bin ich ein Invalide, ich bin nicht mehr im Vollbesitz meiner Kräfte. Nicht, dass ich ihn bagatellisieren wollte, aber blicken Sie doch vorwärts und sagen, es ist gar nicht mehr weit. Dann darf ich diese Weltvollendung miterleben und die darf ich an meinem Leib sichtbar erfahren. Ich harre darauf, dass mein Leib neu wird. Das hatten Sie gar nicht gedacht, dass Paulus selber so auf des Leibes Erlösung geharrt hat. Darum ist das, was ich heute in meinem Leib sehe, noch nicht das Neue. Da ist noch viel vom Alten da. Ich freue mich einmal, wie das sein wird. Wenn nichts mehr von der irdischen Niedrigkeit, aber nicht mehr von dieser Kleinkariertheit meines irdischen Denkens, sondern wenn der neue Geist an mir wirkt. Und jetzt sagt der Paulus, wir haben ja schon die Ratenzahlung seines Heiligen Geistes empfangen. Die erste Ratenzahlung, die vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Es ist mir oft ein Trost, wenn meine Kräfte mich verlassen. Wenn ich etwa in der Narkose bin, dann betet der Geist Gottes für mich weiter. Und es gibt auch Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen. Wissen Sie das? Ich bin schon oft im Krankenbett gestanden und dachte, soll ich jetzt um Genesung beten oder um gnädige Heimholung? Was ist besser? Der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ich habe das nur, dieses erste Angeld, also das lasse ich mir nicht nehmen. Ohne Heiligen Geist gibt es kein Christsein. Aber der Heilige Geist zeigt sich im Beten zuerst. In diesem ganz vertrauten Verhältnis zum Vater, im Abba-Rufen, im Hinlegen all dessen, was mich bewegt. Und wir sehnen uns nach unseres Leibes Erlösung. Und so wird es doch Ihnen gehen, wo Sie ganz tief schon in die Leiden dieser Welt hineingerissen sind. Die sind ja mit drin in unserer kreatürlichen Existenz. Mit dem Geborensein, die Kleinkinder, die Babys tragen das schon an sich. Den Leib, der zerbricht, der krank wird, der schwach wird, der veraltet, der alt wird. Und der stirbt, der die Todesschatten schon in sich trägt. Wir sehnen uns nach unseres Leibes Erlösung. Alles muss zum Besten dienen. Da möchte ich noch einen dritten Punkt formulieren. Durch das Leiden werden wir umgewandelt. Sehen Sie, alles muss zum Besten dienen. Und jetzt müssen Sie sagen, das ist nötig. Ich suche manchmal so ein paar spitze Formulierungen, nicht um Sie zu ärgern, sondern ich denke, das kann man besser behalten. Die beste Evangelisation macht Gott durchs Leiden. Obwohl viele über dem Leiden auch Gott gelästert und verflucht haben und vielleicht Atheisten geworden sind, sind viele von uns erst durch die schweren Führungen Gottes, durch das Mittragen an den Nöten dieser Welt, im Glauben so geworden, dass sie Tiefgang kriegten, aus der Blattheit mit Tiefgang. Und sie haben nachgefragt, was ist jetzt eigentlich mit dieser Welt? Und sie haben gemerkt, das kann nicht mein Lebensziel sein, dass ich nur für meinen Ruhestand lebe und fürs Häuschen spare und dass ich nur für meine Familie lebe und dass ich auch die Sprüche wiederhole, Gesundheit ist alles. Das stimmt doch nicht, dass Gesundheit alles ist. Es gibt doch viel mehr. Und wenn der Herr uns Portionen zumutet, offenbar hat Paulus besonders viel vom Leiden Christi getragen. Er hat auch diesen Hass des Evangeliums gespürt, gegen das Evangelium gespürt wie Jesus. Da gehört ja viel zum Leiden mit dazu. Ich behaupte auch, dass das mit dazu gehört, dass sie etwa unverdient böse Nachrede zu tragen haben oder mit schwierigen Menschen zusammenleben. Gehört alles mit dazu, dass sie auf einmal fragen, warum sind in meinem Leben so viele Hindernisse? Warum trifft mich das? Weil Gott an ihnen handelt und weil er sie umwandeln will. Er will sie ins Bild Christi hinein verwandeln. Wir sind ja arg diesseits bezogene Menschen. Pfennigfuchser, irdische Rechner. Und er will vielmehr, dass wir ewigkeitsbezogene Leute werden, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. In meinem Dienst ist es das größte Vorrecht, das ich haben darf, dass ich immer wieder an den Betten der Schwerstkranken stehen darf. Und es gibt nichts Machtvolleres wieder als Evangelisation, als Glaubenszeugnis. Wie wenn Christen plötzlich sagen, genug, dass ich Christus bei mir habe. Das verstehe ich gar nicht. Mir ist doch so wichtig, das Auto, das ich fahre. Meine Kinder sind mir wichtig, meine Familie, meine Frau, heute am Hochzeitstag, nicht? Alles wichtig. Es gibt doch so viel. Und dann auf einmal merkt man, das ist alles nimmer wichtig. Es gibt so viel, was vorwärts weist in die Ewigkeit Gottes. Und da nimmt Paulus diese Kette und sagt, die, die er vorherbestimmt hat am Ende, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass wir ähnlich werden sollten, Jesus. Und wie werden wir ähnlich? Wie lösen wir uns endlich aus der Kleinbürgerexistenz dieser vergehenden Welt? Nur indem uns Gott manches aus den Händen nimmt. Aber sie können es auch so erleben, dass sie einfach das lesen von anderen Menschen, die das erfahren haben, die es niedergeschrieben haben. Und da werden sie aufgerichtet und merken, da gibt es größere Ziele für mein Leben, als nur, dass ich im Tagtäglichen stecken bleibe. Die er auch vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Das ist Gottes ganzes Ziel, dass ich vorwärts blicke. Leiden haben ein positives Ziel, ohne dass wir sie dadurch positiv machen. Sie bleiben schwer, ärgerlich und dunkel. Aber sie haben in unserem Leben hoffentlich eine positive Frucht oder wir stoßen uns daran tot. Wir stoßen uns im richtigen Sinn daran tot. Man kann sich so daran grämen, dass man stirbt. Oder wir sagen, ich überwinde, das ist das Bibelwort, ich überwinde. Und sie haben ein positives Ziel, was denn? Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich zu dem, das da vorne ist, das Kleinod der himmlischen Berufung. Das soll unser Lebensziel sein. Und dann will ich zu denen sagen, die sagen, aber das, was ich durchmache, das ist besonders schwer und sie wissen, dass es mich selber immer hart trifft, wenn ich mit ihnen das durchstehen muss. Ich kann es auch nicht verstehen, als dass ich es ihnen nur sage, das sollen Magnete sein. Magnete, die uns schon von der Ewigkeit her ziehen, zu unserem großen Ziel der himmlischen Berufung. Ich habe es Ihnen früher gerne an dem Tübinger Theologen aus dem letzten Jahrhundert, Johann Tobias Beck, erzählt, der einem Mann geschrieben hat, der selber einen schweren Todesfall hatte. Und dann erzählt er uns, mir wurden zwei Kinder genommen und die Frau. Und ich habe solche Erfahrungen mit dem Wort Gottes in dieser schweren Zeit gemacht, dass wenn ich heute noch mal wählen könnte und ich könnte meine verlorenen Angehörigen wieder kriegen, aber ich müsste dafür meine Glaubenserfahrung dieser dunklen Zeit hergeben, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. So groß und so übermächtig war der Herr in dieser totalen Finsternis meines Lebens. Das kann ich nicht sagen, ich kann es Ihnen nur zitieren. Und das war ein rationaler Denker, aber ein Mann des Glaubens, Johann Tobias Beck, ein Bibeltheologe. Und so dürfen Sie jetzt auch wieder wissen, Glaube ist nicht ein glitzerndes Feuerwerk, nicht irgend sowas, ein Gefühlsrausch, wo man sich eben an Jesus begeistert, sondern das ist ein Bewältigen. Denken Sie wieder an diesen Riesenstein von Baalbek im Libanon, dass man den aushebelt, und unter die großen, tragenden Hände Jesu nimmt. Und dann weiß man, Jesus hat mich hierher gestellt und Jesus ist mein Herr. Und er will mich herrlich machen. Ich darf mich seiner Kur überlassen und da darf ich Stück um Stück meines Lebens wegnehmen lassen. Ich blicke nur auf seine großen Pläne und bin voll Freude und voll großer Zuversicht. Amen.